Moin, liebe Studis, und hallo, hier ist die nächste Podcast-Folge zu einem Lemma aus der Vorlesung, was sich dort nicht oder nicht vollständig bewiesen habe. Lemma 11.5. Wir haben das schon fröhlich angewandt und ich habe das ein bisschen gefeiert, aber ich habe auch erklärt, warum ich da am Anfang beim Beweis nicht alles mache, denn das sind einfach ganz viele Gleichungen und Umformungen. Sie bekommen da wieder einen Screenshot von einem Teil meiner Notizen. Ein bisschen was haben wir auch in der Vorlesung besprochen, da quatsche ich Sie jetzt einfach nochmal kurz durch. In Lemma 11.5 haben wir unsere üblichen Voraussetzungen. Dann haben wir einen Teilraum U von V, der diesmal alpha-zyklisch sein soll. Wir schränken Alpha auf U ein und nennen diese Abbildung Beta. Das machen wir jetzt quasi die ganze Zeit. Und wir schreiben das Minimalpolynom von Beta als Produkt von zwei Polynomen, Q1 und Q2. Über diese Polynome setzen wir nichts weiter voraus. Wir haben später gesehen, dass man das dann sehr schön flexibel anwenden kann. Wundervoll. Und wir zeigen zwei Aussagen. Die erste Aussage ist, dass wenn wir Beta in Q1 einsetzen und dann den Kern davon berechnen und davon die Dimension, dass dann einfach der Grad von Q1 rauskommt. Und dasselbe kann man auch für Q2 machen. So, das begründen wir gleich noch. Und dann haben wir in der Vorlesung bewiesen, wie daraus B folgt. Aussage B sagt, dass wenn ich Beta in Q2 einsetze und davon den Kern bestimme, dass das dann gleichzeitig das Bild ist von Beta eingesetzt in Q1. Und umgekehrt gilt das auch. Und wir haben in der Vorlesung gesehen, wie das aus A folgt, zusammen mit ein bisschen anderem Vorwissen, was wir schon haben. Ich habe auch ein bisschen was darüber gesagt, wie man im Beweis einsteigt. Wir fangen nämlich damit an, dass wir das Bild von Beta eingesetzt in Q1 W nennen. Und dann überlegen wir uns, dass W beta-zyklisch ist. Und zwar deshalb, weil U beta-zyklisch ist. Und hier müssen wir kurz beachten, dass wenn wir über U reden, das dann völlig egal ist, ob wir die Abbildung Alpha oder Beta anwenden, denn Beta ist ja einfach die Einschränkung von Alpha auf U. Dann habe ich mir überlegt, dass der Faktorraum U modulo W ebenfalls beta-zyklisch ist, wobei ich jetzt das so ein bisschen missbräuchlich verwende. In Wirklichkeit ist es ja Beta induziert auf den Faktorraum U modulo W. Das funktionierte so, dass man sich die Restklassen hinschreibt und dann die Abbildung anwendet, indem man den Repräsentanten nimmt und auf den die ursprüngliche Abbildung anwendet. In unserem Fall also Alpha oder Beta, was wie gesagt egal ist, denn die Repräsentanten kommen ja alle aus U. Der Faktorraum U modulo W wird erzeugt von allen Restklassen der Form W plus klein u, wobei U aus U kommt. Gleichzeitig ist es auch die Menge all dieser Restklassen. Wenn ich jetzt zur Erzeugnisschreibweise gehen möchte, da fehlt einmal der Index k in meinen Notizen, sehe ich gerade. Aber in der Vorlesung habe ich das einfach gemacht, indem ich da Mengenklammern hingeschrieben habe. Und erst danach habe ich mir ein Erzeugnis angeguckt. Das stand doch alles an der Tafel, deswegen gehe ich das jetzt nur kurz durch. Ich überlege mir, dass man das Beta-Zyklischsein von U ausnutzen kann, um sich zu überlegen, dass man dann auch geeignete Repräsentanten finden kann für Restklassen, derart, dass dann man mit diesen Repräsentanten alles bekommt. Wenn ich also mir ein kleines U schnappe, das den Raum Groß U beta-zyklisch erzeugt, und in meinen Notizen steht das nicht, deswegen habe ich es auch vorhin in der Vorlesung erst nachträglich hingeschrieben. Das heißt, das muss ich da ergänzen. Wenn ich mir ein kleines spezielles U schnappe, das so ist, dass das Alpha-Erzeugnis von U genau mein großer Raum U ist, der ist ja alpha-zyklisch nach Voraussetzung. Wenn ich das so mache, dann kann ich jetzt Potenzen von diesem kleinen U nehmen, beziehungsweise Bilder von diesem kleinen U unter Potenzen von Alpha oder Beta, das ist wieder egal. Und wenn ich dann genug davon nehme und dann immer die Restklassen davon repräsentieren lasse, bezogen auf W, dann kriege ich irgendwann den ganzen Vektorraum U modulo W. Das liegt daran, dass ich mit diesen Us unter Potenzen von Alpha ja den ganzen Raum U erzeugen kann, also kriege ich auch alle möglichen Repräsentanten für Restklassen, das heißt, ich kriege alle möglichen Elemente im Faktorraum und das ist schon die ganze Begründung. Ich sehe also, dass der Faktorraum auch zyklisch ist, aber diesmal halt für die induzierte Abbildung Alpha U modulo W bzw. Beta U modulo W. Das heißt, dass alles, was wir jetzt gemacht haben, alles, was wir über alpha-zyklische Räume wissen, jetzt angewandt werden kann auf dieses ganze Zeug, was da rumläuft. Also auf U selber, aber auch auf den Teilraum W und auf den Faktorraum U modulo W. Und wir wissen ja zum Beispiel, dass dann charakteristisches Polynom und Minimalpolynom übereinstimmen. Das haben wir uns in Kapitel 10 angeguckt. So, das wissen wir zum Beispiel. Das kann man also jetzt mal hinschreiben für all diese ganzen Abbildungen. Das habe ich gemacht, das steht in den Notizen. Das charakteristische Polynom von Beta ist dasselbe wie das Minimalpolynom. Das charakteristische Polynom von Beta eingeschränkt auf W ist dasselbe wie das Minimalpolynom. Und das charakteristische Polynom von der Abbildung, die Beta auf dem Faktorraum macht, U modulo W, ist auch dasselbe wie das Minimalpolynom. Jetzt bauen wir noch mit da rein, dass man das Minimalpolynom von Beta schreiben kann als Q1 mal Q2 nach Voraussetzung. Das bedeutet, dass man das charakteristische Polynom P Beta so schreiben kann, denn die beiden sind ja gleich. Und jetzt verwenden wir noch Lemma 10, 12, wo nämlich drin steht, dass wenn man einen invarianten Teilraum hat, dass man dann das charakteristische Polynom zerlegen kann als charakteristisches Polynom auf diesem invarianten Teilraum mal charakteristisches Polynom auf diesem Faktorraum, der dazugehört. Und in beiden Fällen können wir das charakteristische Polynom durch das Minimalpolynom ersetzen. Deswegen habe ich gerade diese ganze Vorüberlegung gemacht. Und dann kommt am Ende so eine Gleichung raus: Q1 mal Q2 gleich, bla bla bla, gleich Minimalpolynom von Beta eingeschränkt auf W mal Minimalpolynom von Beta auf dem Faktorraum. Jetzt müssen wir uns erinnern, was W ist. W war doch einfach nur das Bild von Beta eingesetzt in Q1. Das heißt also, wenn ich jetzt Beta auf dem Faktorraum betrachte, U modulo W, und das in Q1 einsetze und dann das Bild davon ausrechne, dass dann die Nullabbildung rauskommen muss. Denn ich habe ja genau das Bild, also ich habe hier den Faktorraum gebildet, U modulo W, also genau U modulo Bild, mehr passiert sozusagen nicht. Alle Bilder sind schon in W. Das heißt, wenn ich jetzt auf dem Faktorraum arbeite, dann ist das einzige Bild, was ich da noch haben kann, der Nullvektor. Das heißt also, dass wenn ich die von Beta auf dem Faktorraum induzierte Abbildung hernehme und die in das Polynom Q1 einsetze, dass dann die Nullabbildung rauskommt. Und wir wissen, dass das Minimalpolynom von einer Abbildung jedes Polynom teilt, wo, wenn ich die Abbildung einsetze, die Nullabbildung rauskommt. Also haben wir uns jetzt erarbeitet, dass das Minimalpolynom von Beta auf dem Faktorraum U modulo W ein Teiler von Q1 ist. Okay, ich kann also quasi Q1 schreiben als dieses Minimalpolynom mal irgendwas im Polynomring Kx. Jetzt kommt noch eine weitere Überlegung und die kennen wir schon so ähnlich. Wenn ich irgendwas in W hernehme und darauf noch Beta eingesetzt in Q2 anwende, dann wende ich nacheinander Beta eingesetzt in Q1 und Beta eingesetzt in Q2 an auf etwas, was aus U kommt. Denn so war ja W ursprünglich mal definiert. Das war ja ein Bild von irgendwas. Aber wenn ich Beta in Q1 und Q2 einsetze und das hintereinander ausführe, dann setze ich Beta ins Minimalpolynom ein. Das Argument kommt uns hoffentlich bekannt vor. Da kommt die Nullabbildung raus, also lande ich insgesamt auf dem Nullvektor und das bedeutet, dass das Bild von W unter Beta eingesetzt in Q2 nur aus dem Nullvektor besteht. In anderen Worten, ist Beta eingeschränkt auf W eine Nullstelle vom Polynom Q2. Das dazugehörige Minimalpolynom muss also jetzt ein Teiler davon sein. Und jetzt haben wir haufenweise Teilbarkeitsgeschichten uns überlegt und können das alles hinschreiben. Ich kann Q1 schreiben als Minimalpolynom von Beta auf dem Faktorraum mal irgendein Polynom, das nenne ich T1. Und ich kann Q2 schreiben als Minimalpolynom von Beta eingeschränkt auf W mal irgendein Polynom, das nenne ich T2. Das habe ich jetzt. Dann kann ich die Gradformel anwenden und kriege, dass ich den Grad von Q1 schreiben kann als Grad von dem ersten Minimalpolynom mal plus Grad von T1. Und Q2, da kann ich den Grad schreiben als Grad von dem zweiten Minimalpolynom plus Grad von T2. Und dann kann ich das alles zusammenpuzzeln und lauter Gleichungen hinschreiben und Dinge vergleichen und umordnen und so weiter. Und das lese ich jetzt einfach vor. Und dann kann ich gleichzeitig überprüfen, ob in meinen Notizen noch irgendwelche Tippfehler sind. So, wir fangen an mit dem Grad des Minimalpolynoms von Beta. Den kennen wir. Den kann ich schreiben als Grad vom Minimalpolynom von Beta eingeschränkt auf W plus Grad vom Minimalpolynom auf dem Faktorraum, weil wir vorhin uns klar gemacht haben, dass man das Minimalpolynom von Beta so faktorisieren kann. So, erste Anwendung der Gradformel. Dann mache ich weiter. Nächste Anwendung der Gradformel. Ich kann jetzt diese Polynome jeweils ja noch aufteilen. Das haben wir uns gerade überlegt. denn ich habe ja T1 und T2, ich habe ja diese Darstellungen, also das Minimalpolynom von Beta ist Q1 mal Q2, also habe ich mit der Gradformel Grad von Q1 plus Grad von T2, aber ich habe ja auch noch diese anderen Polynome, nämlich das Minimalpolynom von Beta auf dem Faktorraum und das Minimalpolynom von Beta eingeschränkt auf W. Das heißt, der Grad vom Minimalpolynom ist jetzt die Summe von diesen ganzen Sachen. Und wenn ich das jetzt vergleiche, auf der einen Seite stehen die Grade von diesen Minimalpolynomen eingeschränkt auf W und auf dem Faktorraum. Und auf der anderen Seite stehen die auch. Da kommen die einfach nur aus der anderen Zerlegung über Q1 und Q2. Aber zusätzlich steht da ja noch plus Grad T1 plus Grad T2. Das heißt, wir haben jetzt einfach alles, was wir uns vorher überlegt haben, zusammengepuzzelt, haben die Gradformel draufgeworfen und haben da plötzlich was stehen, wo alles, was auf der linken Seite steht, auf der rechten Seite auch vorkommt, aber plus noch mehr Zeug. Das geht nur, wenn die Grade von T1 und T2 0 sind. Also sind T1 und T2 konstant. Okay, oder in anderen Worten, das Minimalpolynom von Beta auf dem Faktorraum unterscheidet sich von Q1 nur um eine Konstante. Das heißt, in Wirklichkeit ist Q1 wie dieses Minimalpolynom. Und genauso für Q2, für Beta eingeschränkt auf W. Jetzt können wir das auch wieder alles zusammenpuzzeln. Ich erkläre kurz wie. Ich kann ja die Dimension von W, also ich weiß, dass charakteristische Polynome immer als Grad die Dimension des Vektorraums haben. Beta eingeschränkt auf W muss also ein charakteristisches Polynom haben, wo der Grad genau die Dimension von W ist. Und damit fange ich an. Die Dimension von W ist der Grad vom charakteristischen Polynom von Beta eingeschränkt auf W. Da W alpha-zyklisch ist, beziehungsweise Beta-zyklisch, sind charakteristisches und Minimalpolynom gleich, also sind auch die Grade gleich. Wir haben uns aber gerade überlegt, dass das Minimalpolynom von Beta eingeschränkt auf W Q2 ist, beziehungsweise die haben den gleichen Grad, denn die unterscheiden sich höchstens um eine Konstante. Das haben wir gerade ausgerechnet. Aus der Gradformel für Min Beta, was ich ja als Q1 mal Q2 geschrieben habe ganz am Anfang, kann ich dann ableiten, dass der Grad von Q2 dasselbe ist wie der Grad von Min Beta minus der Grad von Q1. Aber jetzt kann ich das Gleiche nochmal andersrum machen. Ich kann bei U anfangen und kann mir überlegen, dass das charakteristische Polynom von Beta dasselbe ist wie das Minimalpolynom, denn U ist Beta-zyklisch. Und der Grad davon ist die Dimension von U. Mit dem gleichen Argument wie immer. Das charakteristische Polynom hat als Grad die Dimension des Vektorraums. Das heißt, jetzt können wir die Dimensionsformel für Homomorphismen verwenden und können das alles zusammenwerfen. Wir wissen jetzt, dass wenn wir die Dimension des Kerns von Beta eingesetzt in Q1 betrachten, dass es dann dasselbe ist wie die Dimension vom Raum, den wir angucken, das ist U, minus die Dimension vom Bild von der gleichen Abbildung, also Beta eingesetzt in Q1. Das ist einfach nur die Dimensionsformel. Jetzt forme ich das weiter um und setze Sachen ein, die wir uns vorher überlegt haben. Dann bekomme ich den Grad von Min Beta minus die Dimension von W. Das ist allerdings der Grad von Q1. Da habe ich jetzt einfach alles, was wir uns vorher ausgerechnet haben, zusammen eingesetzt und mit der Dimensionsformel kombiniert. Und wenn wir jetzt vergleichen, was wir insgesamt haben, dann sehen wir ganz auf der linken Seite in meinen Notizen den Grad von Q1. Und ganz auf der rechten Seite in meinen Notizen sehen wir die Dimension vom Kern von Beta eingesetzt in Q1. Und das ist tatsächlich die erste Aussage in A. Wenn man jetzt genauso anfängt mit dem Bild von Beta eingesetzt in Q2 und wenn man diesem Raum einen Namen gibt, dann kann man die gleiche Argumentation dafür machen und kriegt dann die gleiche Aussage für Q2 und also den Grad von Q2 und Beta eingesetzt in Q2. So, das war die Aussage A und in der Vorlesung haben wir gesehen, wie B daraus folgt. Das ist alles total schön und wir haben ja schon gesehen, wie manche der Tricks sich da wiederholen. Damit, dass man Vektoren geschickt wählt und dann irgendwas einsetzt und dann guckt, wie die Polynome sich gegenseitig teilen und so. Das werden wir noch ein paar Mal sehen. Aber das war jetzt erstmal Lemma 11.5.